Was lange wird, wird endlich gut.
Das Comeback des Jahres.
Die Sad Millennials sind wieder da.
Robbie Rojo.
Easy peasy.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sad Millennials mit Isabella Kaldert und Daniel Stehr.
Und die erste Folge seit fast 10 Monaten.
Naja, gut.
Ja, gut.
Ja, gut.
Wir können uns ja fürs neue Jahr Besserung vornehmen.
Erneut.
Ja, erneut. Nein, aber wir waren ja nicht untätig seitdem. Wir haben beide Bücher veröffentlicht.
Was denn für Bücher?
Ah, du hast ein sehr schönes Buch über Nirvana und Kurt Cobain, 100 Seiten bei Reklam.
Und du die Sprache des Kapitalismus, das haben wir jetzt aber sehr schön aufgesagt.
Es war nicht mal geskriptet, das war einfach. Wir sind wieder da, großes Comeback und ich kann so viel verraten, die neue Folge hast du so ein bisschen in die Hand genommen.
Die habe ich in die Hand genommen, weil es um New York gehen wird. Aber weißt du, was ich erstmal gedacht habe, ist eigentlich voll doof von uns, dass wir diesen Podcast so selten aufnehmen, weil so viele Themen, die wir hier besprochen haben, die werden dann Monate später, werden die dann ein gesellschaftliches Phänomen. Also wir sind hier voll die Trendsetter. Das weiß man aber allerdings nur, wenn wir diese Themen auch wirklich in der Öffentlichkeit besprechen. Sonst können wir schlecht sagen, hey, guck mal, was wir alles so wussten vorher.
Ja, das ist, wir haben quasi den großen Hype um Taylor Swift und warum sie so erfolgreich ist vorweggenommen.
Das ist wahr. Wobei, das war auch ein bisschen nicht so super überraschend als
das
Thema,
stimmt, das
ehrlich
stimmt.
Gesagt.
Und es ist auch nicht so super schwierig, vor dem deutschen Feuilleton bei vielen Themen zu sein.
Aber was wir halt auch noch gemacht haben, wir haben darüber gesprochen, welche politische Relevanz Memes haben. Und darauf bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz, weil wir ganz am Anfang ja gesagt haben, dass Cringe das neue Cool ist und alle Cool Kids auf Instagram benutzen jetzt Comic Sans MS als so die coole Schrift, was ja eigentlich Inbegriff von Cringe ist.
Das stimmt und ich bin ein bisschen traurig, dass unsere, vor allen Dingen meine Vorhersage, dass Nickelback the next Big Thing bei Gen Z, die ist nicht ganz eingetreten, muss ich gestehen.
Kommt.
Kommt noch.
Was wir jetzt aber uns vorgenommen haben, wir haben ja bisher immer 2 Themen pro Folge besprochen und wir machen jetzt nur noch ein Thema, was uns für uns ein bisschen den Druck rausnimmt und die Folgen hoffentlich kürzer und vor allem so leichter digestible macht.
Wir werden sehen, wie das mit dem kürzer klappt,
ja,
aber
ja.
Genau, nur noch ein großes Thema. Bei Empfehlung gibt es am Ende natürlich trotzdem noch.
Richtig.
Und heute reden wir über den Times Square. Nicht Times Square, sondern
Dimes Square.
Mit D, ein Phänomen aus New York. Und warum wolltest du heute in unserem ersten Podcast nach so langer Zeit darüber reden?
Es ist ein bisschen schwierig, genau festzuhalten, was der Aufhänger ist. Aber ich wollte einfach auch schon sehr, sehr lange über den Dimes Square reden. Und jetzt angesichts der US-Wahl und der Wahl Trumps und was da im Hintergrund so läuft, welche Milliardäre das beeinflusst haben und so, dachte ich, dass der Dimes Square da ganz gut passt, denn wir müssen auch über Peter Thiel reden. Und bevor wir darüber sprechen, was der Dimes Square ist, erklär mal kurz, warum Peter Thiel so relevant ist.
Okay, Peter Thiel ist ein US-amerikanischer Milliardär vor allem. Er hat eigentlich Jura studiert, ist aber reich geworden dadurch, dass er Mitbegründer von PayPal ist, also dem Bezahldienst, den wir gerade in Europa sehr, sehr viele Leute benutzen.
Ich paypale jede Woche.
Ja. Es ist wild, dass ein Ami-Unternehmen in den USA gar kein Ding ist. Ne?
Nee, die haben Venmo.
Ja, gut. Das ist ein anderes Thema. Aber genau, dadurch ist er mehr oder weniger berühmt geworden, hat zahlreiche Firmen gegründet, verkauft. Vor allen Dingen ist er Investor, ähnlich wie Elon Musk. Also er ist eigentlich kein Erfinder, sondern er investiert in Firmen, die es gibt und hat dann mal mehr, mal weniger Erfolg damit. Seine momentane Firma ist Palantir, das ist so eine Big-Data-Analyse-Firma, damit ist er jetzt erfolgreich, aber den Namen hat er sich vor allen Dingen dadurch gemacht, dass er Rechtslibertärer ist, also sehr rechts, sehr libertär in dem Sinne, dass der Staat sollte sich aus allem raushalten, viel Freiheit, ironischerweise wird er sehr stark vom US-Staat finanziert. Oder seine Unternehmen. Und er ist einer der größten Sponsoren der Republikanischen Partei. Mhm. Er hat zum Beispiel J.D. Vance, der Hillbilly Elegy geschrieben hat, der jetzt Vizepräsident der Vereinigten Staaten wird. Ohne Peter Thiel gäbe es keinen
Vance.
Politiker J.D. Vance. Mhm. Genau. Und ich glaube, die Anekdote, die ihn am besten beschreibt, die ich mir angeguckt habe in Vorbereitung auf diese Sendung, ist, als er angefangen hat, in Stanford zu studieren in den 80er Jahren, da fand er das Umfeld dort zu woke. Also das ist für ihn kein neues Phänomen, sondern es ist extrem das Thema seines Lebens. Und was hat er gemacht? Peter Thiel hat eine Zeitschrift gegründet, und zwar den Stanford Review, deren einziges Ziel es war, nicht linke Meinungen zu publizieren und die vor allen Dingen marginalisierte Studierendenschaft so ein bisschen zu mobben. Und den gibt es bis heute, diesen Stanford Review. Und der ist dafür bekannt, dass er auf linke, progressive ProfessorInnen draufhaut, dass er die outcallt, dass er die diffamiert. Und das zeigt so ein bisschen, dass Peter Thiel eigentlich kein Visionär ist, sondern sein einziges Interesse ist, gegen etwas zu sein. Und zwar gegen eine tolerante, liberale, offene Linke, die Rechten als Vogue frame würden. Und es gibt ein schönes Buch über ihn, The Contrarian, von Max Chefkin, das ihn so ein bisschen entzaubert und zeigt, er ist kein genialer Unternehmer. Ist das gleiche wie Elon Musk, das Phänomen, sondern er ist vor allen Dingen anti-links, und das ist seine komplette Identität und sein komplettes politisches Leben, versucht er damit zuzubringen, die Linke zu schwächen.
Weißt du, was mein persönliches, mein Peter Thiel-Schmerz ist?
Ich hab eine Idee. Sag, wo ist Peter Thiel denn geboren?
Ja. Peter Thiel ist nämlich eigentlich Peter Thiel. Ich finde es fast lächerlich, dass wir ihn alle immer Peter Thiel nennen, weil er ist nämlich Deutscher und konkret, er ist aus Frankfurt, aus meiner Heimatstadt.
Das stimmt, aber der gute Mann, weil wir ja nicht Blut und Boden sind, der gute Mann ist mit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren in die USA.
Ja.
Und es ist okay, dass er Peter Thiel ist.
Es ist okay, wenn er exonerated ist oder was auch immer, kein Frankfurter mehr. So, jetzt schlagen wir einen Bogen zum Dime Square. Und du warst auch schon am Dime Square, beziehungsweise wir waren am Dime Square. Was ist das denn für ein Ort?
Genau, wir waren dieses Jahr im Sommer einen Monat in New York und waren auch am Dime Square. Und der Dime Square ist im Prinzip eine abgesperrte Straßenkreuzung in Manhattan, wo ganz, ganz untypisch für die USA und ganz untypisch für New York Restaurants, Bars und Cafés Stühle auf der Straße stehen haben. Das, was wir in Europa so als nette Barkultur kennen oder so Ausgehkultur, das gibt's im Dime Square in New York, wo man gerade im Sommer draußen sitzen kann. Da sind sehr viele junge, gut aussehende, hippe Menschen als Gäste.
Mutmaßlich ökonomisch gut dastehend.
Ja, man muss dazu sagen, die Bars sind gar nicht so teuer. Also sie sind für New Yorker Verhältnisse, fand ich, normal Durchschnitt. Ja. Es ist jetzt keine super fancy Läden, sondern das lebt eher von dieser Atmosphäre. Aber genau, mutmaßlich gut ausgebildete, gut verdienende Leute. Genau, und das ist eigentlich so ein Ort, wo man sich treffen kann, sich mit Freundinnen hinsetzen kann, ein Bierchen trinkt, einen Cocktail trinkt.
Es hat eigentlich so ein bisschen gucken. So Spanien-Vibes oder so eine Terrasse neben der nächsten.
Ja, genau. Also das ist aber für die USA wirklich sehr untypisch, weil gerade im Sommer hängen die sonst alle drin.
In der Klima, ja, voll.
Und das ist irgendwo, das kannst du besser beschreiben,
ja.
In der Nähe von Chinatown.
Das ist in der Nähe, das ist quasi eigentlich, ich glaube, es ist ein bisschen Diskussions, wie auch immer, es ist am Rand von Chinatown und Lower East Side, das ist so im Südosten von Manhattan. Und das ist so eine der wenigen Ecken von der Lower East Side, die noch nicht wirklich gentrifiziert waren. Nochmal kurz zum Namen Dime Square, wir hatten es gerade schon angedeutet, ist natürlich ein ironischer Hinweis auf den Times Square und ein Restaurant dort heißt Dimes. Und diese Szene hat sich eigentlich während der Pandemie entwickelt. Wir wissen, dass ja New York besonders schlimm gerade von der ersten Corona-Welle betroffen war und auch wirklich monatelang quasi abgesperrt. Und diese kleine Straßenkreuzung so am Rande von Manhattan flog so ein bisschen außerhalb von der Wahrnehmung. Und deswegen haben sich dort Leute so in den Anfangszeiten der Pandemie relativ unbehelligt von der Polizei dort getroffen. Und daraus hat sich so ein bisschen diese Szene entwickelt, die jetzt quasi eigentlich nur eine Straßenkreuzung ist, die abgesperrt ist.
Und ich glaube, man kann das jetzt schon vorwegnehmen. Diese Dime Square-Szene, über die wir reden, die ist nicht auf diesen Ort. Daher kommt der Name, aber der Ort hat für die heute eigentlich keine direkte Bedeutung, oder?
Ich wollte aber trotzdem eigentlich schon sehr lange über dieses Phänomen reden. Und zwar bevor ich über den Einfluss von Peter Thiel wusste, weil ich das Spannende daran auch finde, dass das ist ja wirklich nur, das sind so literally 5 Kneipen so. Oder
ja.
Von mir aus auch 10, so. Aber mehr ist das nicht, das ist eine Ecke. Und diese kleine gentrifizierte Ecke hat so krass viel Content produziert, also deswegen fand ich diese Meta-Ebene Dime Square eigentlich sehr interessant, weil so 2022, als es alles so populär wurde, gab es Artikel in den New York Times, Vanity Fair, Guardian, New Yorker, Condé Nast Traveler und später halt auch in deutschen Medien. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendeine kleine Szene, eine gentrifizierte Ecke so viel Content produziert hat. Also darüber so viel geschrieben. Because why?
Ja.
Es ist einfach nicht so spannend eigentlich.
Ich erinnere mich, als es noch, als Twitter noch nicht so kaputt war wie heute, hast du ja auch mal diese Frage gestellt online, ob es einem noch andere Szenen einfallen, über die berichtet wurde. Also
ja, genau.
Und es gibt einfach, glaube ich, nichts Vergleichbares.
Nee, gar nicht. Und ich finde es immer noch abgefahren, dass es so viel Content darüber produziert wurde, aber die Szene selbst hat auch selbst viel Content, also es ist immer so, es klingt immer so ein bisschen dismissive, wenn man Content sagt, aber aus diesem Umfeld ist relativ viel entsprungen, unter anderem ein Theaterstück, zahlreiche Magazine, Printmagazine, eine Radiostation. Dieses Jahr gab es den ersten sozusagen Dime Square Roman, der heißt My First Book von Honor Levy.
Das ist der mit Abstand schlechteste Romantitel, den ich...
Ja, und alles, was ich über diesen Roman weiß, ist es auch nicht so gut.
Aber er stand überall rum, als wir in New York waren.
Der stand rum, ja.
Der ist schon präsent. Also es ist nicht nur eine Szene, die nur für sich selbst, sondern sie geht über sich hinaus.
Allein dadurch, dass ja, wie gesagt, New York Times und internationale Medien und so weiter darüber berichtet haben, ist dieses Dime Square ist halt voll vielen Begriff. Was auch noch wichtig ist, es gibt diesen Red Scare Podcast und der ist nicht aus dieser Szene entsprungen, weil den gab es so ein bisschen vorher schon, aber er ist stark mit dieser Szene assoziiert.
Also die Szene hat so ein bisschen als Katalysator für den Erfolg von Red Scare und die Wahrnehmung gedient, kann man, glaube ich, so...
Kennst du Red Scare? Hast du es mal gehört?
Ich kenne den Podcast und ich weiß, dass er von zwei Frauen betrieben wird. Mhm. Ich musste aber nachgucken, wie die heißen. Das sind Dasha Nekrasova und Anna Ketchian. Und die beiden sind beide in der Sowjetunion geboren, so 5 Jahre auseinander, Mitte der 80er, Anfang der 90er und sind jeweils als junge Mädchen in die USA mit ihren Eltern gekommen. Ja. Die sind migriert und der Podcast hat, sofern ich das richtig weiß, quasi als so pseudo-edgy nihilistischer linker Podcast angefangen. Ja. Die beiden waren so, gehören zu diesen Bernie Bros, also haben Bernie Sanders unterstützt am Anfang und sind dann irgendwann nach rechts gekippt.
Ja, genau. Also die gehören so zu dem, was man als Dirtbag Left bezeichnet in den USA. Ich glaube, in Deutschland wäre das am meisten das Äquivalent so Sift-Twitter, so linkes Sift-Twitter. Also so tendenziell linke, linkspopulistische Menschen, die aber mehr durch so provozierende, edgy, pseudo-edgy, nihilistische Takes auffallen, immer sehr anti sind.
Kann man vielleicht sagen, dass dieses Dirtbag Left und dieses, was wir Sift-Twitter bezeichnen, dass das so eine Linke sind, die sich der Methoden von Rechtspopulisten oder so von rechten Online-Foren, Inselforen und so bedienen?
Ich würde sie auch sogar fast als unpolitische Linke bezeichnen, weil es hauptsächlich darum geht, gegen den Mainstream zu sein, gegen die Lips sozusagen. Ja. Auch gegen Political Correctness. Und das sind halt diese edgy Takes, die halt irgendwie so annähernd links sind, die aber auch einfach teilweise krass unter die Gürtellinie gehen. Und das ist so, also Dirtbag Left ist so die selbst, also ist auch nicht unbedingt mal negativ gemeint, ist eher so eine Art Nickname. Aber ich finde, dieses Dirtbag passt da schon eigentlich ganz gut rein. Und ich finde, es gibt irgendwie so eine große Überschneidung mit der neuen Rechten, was irgendwie nicht so wirklich ein Widerspruch ist auch.
Ja, es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das, was du immer sagst, dass man diese Unterscheidung zwischen rechts und links...
Kann man vielleicht langsam vergessen.
Dass die gar nicht mehr so eindeutig sind, aber genau. Und aus dieser Szene stammt dieser Red Scare Podcast.
Ja, genau. Also den gibt es seit 2018, glaube ich. Und es gab so vor Corona noch so eine Art Red Scare Hype. Dann haben auch so Leute wie Lena Dunham, Chloe Sevigny oder Elizabeth Olsen oder so in Podcasts und den Podcast immer in so Interviews erwähnt. Und ich habe da irgendwie mal reingehört. Ich fand es halt auch so... Ich fand den halt so mega nervig, Alter. Ich kann den beiden nicht zuhören. Finde ich richtig ätzend. Aber was vielleicht auch noch ganz witzig ist, die eine von den beiden, Dasha, die ging kurz vor dem Launch des Podcasts 2018 viral, weil sie da noch sozusagen als Bernie Bro, wie du gerade gesagt hast, da war sie auf so einer Bernie Sanders Veranstaltung und dann kommt halt, ich packe das mal in die Shownotes, eigentlich ganz witzig, das Video, da kommt halt irgendwie so eine ultrarechte Reporterin zu ihr. Also
von Infowars, ne?
Von Infowars, genau. Alex Jones Infowars, oder nicht mehr Alex Jones Infowars, aber ja. Und sie ist da einfach so, also Dasha ist da einfach so als random Zuschauerin, die ist da noch nicht bekannt gewesen. Und dann will diese rechte Reporterin die ganze Zeit sagen so, hey, Bernie Sanders will doch aus den USA Venezuela machen, was sagst du denn dazu? Und sie ist halt so super chill und so, sagt so, I just want people to have healthcare, honey. Und dadurch, damit ist sie so viral gegangen. Also irgendwie so früher mal so schon so linke Ansichten.
Aber wenn man sich dieses Video anguckt, man merkt auch genau dieses, was sie jetzt zitiert.
Nihilistische, ne?
Ja, ist am Ende dieses Gesprächs quasi. Weil sie hat eigentlich keine Antworten darauf, was Bernie Sanders Politik von der venezuelanischen Linken.
Scheißegal, oder? Sie hat da ihren Iced Coffee in der Hand, sieht super bekifft aus.
Es geht
aus.
Um Vibes.
Es sind Vibes, genau. Also die beiden im Podcast haben 2020 auch Bernie Sanders damals auch endorsed, aber eben auch eher so, ich glaube aus diesem Gefühl, wir sind gegen den liberalen Mainstream und ich weiß nicht, ob sie damals schon rechts waren und ein paar linke Takes hatten oder ob sie einfach komplett abgedriftet sind, aber die sind auf jeden Fall einfach super rechts.
Was, glaube ich, noch wichtig zu sagen ist, dieser Red Scare Podcast ist kein Nischenprodukt. Das ist jetzt nichts, wo wir uns da angucken und die haben 500 Leute, die sich das anhören.
Ja, nee, das sind wirklich, die verdienen bei Patreon alleine nur von ihren Subscribern monatlich mehr als 46.000 Euro. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist richtig viel Kohle.
Das heißt, die machen im Jahr eine halbe Million Dollar allein mit diesem Podcast.
Geil,
und
oder?
Und wenn man sich das, die reden einfach wirklich anderthalb Stunden random Zeug ohne.
Ja, und die Sache ist aber, die haben halt auch inzwischen. Also die hatten früher auch so, was weiß ich, Slavoj Žižek oder Glenn Greenwald, das war ja dieser, der die Edward Snowden-Enthüllung publik gemacht hat, der ist auch problematisch, glaube ich. Aber die hatten so, ne, so Greenwald oder Žižek als Gäste und inzwischen haben die halt so super rechte, verschwörungsideologische Leute zu Gast, so Steve Bannon, Tucker Carlson, Alex Jones.
Und dieses ganze Red Scare, um das mal wieder ein bisschen größer zu machen, raus aus dieser Times Square-Szene, passt ja ganz gut in die Analyse der US-Wahl und den US-Wahlerfolgs von Donald Trump, weil es ja da auch immer darum ging, dass die Rechte quasi das Podcast-Game gewonnen hat.
Total.
Also die größten, einflussreichsten US-Podcasts stammen eigentlich von Rechten. Mir fällt immer Joe Rogan als erstes ein,
voll.
Der auch Donald Trump kurz vor der Wahl nochmal endorsed hat.
Und der hatte 2020 auch Bernie Sanders endorsed. Also es gibt da eine Parallele zu diesem Red Scare, nur ist Joe Rogan natürlich noch größer, aber ja.
Ja, genau. Und dann gibt es ja andere, Tucker Carlson fällt mir noch ein, der für Fox irgendwann zu rechts war, der einen sehr einflussreichen Podcast hat, genau. Und es gibt ja noch zahlreiche andere, aber da kann man Red Scare ja irgendwie drin verorten.
Ja, genau. Also Candace Owens, Ben Shapiro und so. Aber der Witz ist auch noch, das ist so ein kleiner Fun-Fact zu Red Scare, dass die ja, also nicht nur, dass sie da ihre ganzes Publikum haben, das denen 46.000 im Monat zuschustert, sondern dass zumindest Dasha kommt auch immer mehr in den Mainstream, die macht sich als Schauspielerin einen Namen, die hatte zum Beispiel in Succession, eine super erfolgreiche Serie, hatte sie eine Nebenrolle. Was dann jetzt, wenn wir jetzt zurück zu wer hinter Red Scare oder wer die zum Supported und hinter Times Square, wenn wir da zurückkommen, ist es schon krass, dass sie so in den Mainstream rübergeht. Was ich zum Beispiel ganz interessant fand, es gibt so, also wir werden jetzt im Laufe dieses Podcasts sehr viele Namen um uns werfen. Man muss die nicht alle im Detail jetzt alle sich merken. Es ist mehr so einen Überblick zu kriegen, wie diese ganze Szene funktioniert. Und zwar gibt es Christopher Rufo, den kennt man, glaube ich, in Deutschland nur, wenn man sehr aktiv auf Twitter ist oder X. Und das ist so ein super Rechtsaußen-Aktivist. Und der hatte im September, also noch vor der Wahl, hat er ein Video auf X geteilt von einer von Red Scare, die offensichtlich kurz davor Trump auf einer Veranstaltung gesprochen hat. Und er hat dieses Video geteilt mit Trump in Red Scare, gewinnt die Times Square Wahl, erklärter Kaiser des Sovereign House. Also was Sovereign House ist, hören wir gleich noch. Aber da sieht man schon so, okay, diese Rechtsaußenleute, die assoziieren Trump und Red Scare und Times Square irgendwie als so ein Ganzes, ne?
Red Scare als so ein bisschen Sprachrohr, populärste Sprachrohr der Times Square-Szene.
Ja, für diese Millennials und Gen Z, die irgendwie so, ja, nihilistisch, genau, wir kommen da jetzt gleich noch ein bisschen drauf.
Okay, dann fassen wir den ersten Teil mal zusammen. Yes. Wir haben quasi Red Scare und Times Square.
Das reimt sich auch noch so gut.
Red Scare und Times Square. Haben wir charakterisiert, die ideologische Positionierung so ein bisschen festgehalten und jetzt stellt sich für mich vor allen Dingen zwei Fragen. Die erste, man kann glaube ich sagen, dass Times Square heute schon so ein Teil der neuen Rechten ist. Das ist gegen diese woke, gegen diese vermeintlich woke Meinungsdiktatur.
Gegen Political Correctness, gegen.
Für diese sehr komische Vorstellung von Free Speech, gegen Cancel Culture. Und
sehr viel Zynismus auch irgendwie,
In so einem nihilistischen Korsett oder irgendwie so mit so einer nihilistischen Maske, dass man sich so von allem auch so ein bisschen distanziert und man gehört gar nicht zu dieser Welt.
Ja, deswegen, so ironisch.
Deswegen ja. Fällt es denen ja auch so leichter, marginalisierte Gruppen ihre Probleme abzusprechen.
Ja,
so
voll.
So die erste Frage, war die Szene schon immer so oder ist das was sich entwickelt hat in den letzten Jahren?
Also da die ja aus dieser Corona-Restrictions, wir sind gegen diese Restrictions, da sie sich daraus entwickelt hat, glaube ich, dass das schon mal angelegt war. Aber ich glaube erstmal nicht, dass alle, die da ein Bierchen trinken gehen, dazugehören. Das ist vielleicht schon mal wichtig. Und ich glaube, dass auch nicht mal alle, die jetzt irgendwie mit Figuren dieser Szene zu tun haben, per Definition dieser Dirtbag Left und oder neuen Rechten zugehören, sondern dass da teilweise einfach ganz normale Hipster und Künstlerinnen dabei sind.
Und ich glaube, ganz wichtig ist wirklich diese der Dime Square an sich, dieser physisch der Ort, existierende Platz ja. in New York. Da, die Szene trifft sich da heute nicht mehr.
Ich glaube auch nicht.
Also das ist einfach
ein Touri-Spot
oder die Studis aus Columbia von der NYU und so. Die zweite Sache ist, warum reden wir jetzt so ausführlich darüber? Warum ist das so relevant? Also warum ist das mehr als so ein New Yorker Spleen, der irgendwie diese Stadt, die schon immer irgendwie alle möglichen Leute angezogen hat? Warum ist es so wichtig, dass wir auch in Deutschland darüber Bescheid wissen, was Times Square ist, was Red Scare ist und was die mit Peter Thiel zu tun
hat? Die ursprüngliche Kritik, die es damals, als Times Square populär wurde, damals vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, was auch immer, war, dass diese eine Ecke, die ja, wie gesagt, nominell teilweise auch zu Chinatown gezählt wird, dass sie durch diese Hipster krass gentrifiziert wurde, diese eine normale Ecke in Manhattan noch sozusagen. Aber es kam dann im Laufe der Jahre, also 2022, vor allem 2023, gab es dann viele Texte darüber, dass Peter Thiel da einen Einfluss hat. Der hat zuvor auch in der Ecke, da ist noch nicht unbedingt mit Times Square assoziiert, aber auch in Lower East Side, hat er so ein sogenanntes transgressives, also so wurde es bezeichnet, Filmfestival finanziert, um da Einfluss zu gewinnen. Es gibt Hinweise, dass er auch Red Scare mitfinanziert, auch wenn beide Hosts es leugnen. Der ist aber jetzt... Also die Sache ist, ich habe zur Vorbereitung so stundenlang Artikel, Think Pieces, Newsletter, Podcasts gehört und gelesen. Wir verlinken euch da die interessantesten Texte in den Shownotes. Und ich basiere meinen Take jetzt in diesem Podcast vor allem auf einen Artikel von Frauke Steffens in der FAZ, der im August 2023 veröffentlicht wurde, mit dem Titel »Sehr weiß, sehr narzisstisch, sehr bourgeois«. Und sie hebt diesen Einfluss von Peter Thiel auf diese Theaterstücke und Magazine und Podcasts aus diesem Times Square-Umfeld nochmal heraus. Und ich habe dir da mal ein paar Ausschnitte geschickt. Also nochmal, ich sag vielleicht nochmal dazu, es kommen jetzt viele Namen. Also das ist nicht alles, nicht jeder Name ist so wichtig, aber man kriegt so ein Gefühl dafür. Also hier der erste Auszug aus diesem Artikel von Frauke Steffens.
Transgressiv ist ein Lieblingswort in diesen Kreisen. Manche meinen damit, soziale Normen hinter sich zu lassen. Andere entdecken traditionelle Geschlechterrollen oder schließen sich der Tradcath-Bewegung an, die strenge Form des Katholizismus propagiert. Es geht um Tabubruch, die selbstbestimmte Erkundung von Risiken. Also was da so ein bisschen mitschwingt, ist ja diese Rebellion eines als links wahrgenommenen Mainstreams.
Oder irgendwo. Ja genau, vor allem wieder auf das Tradcath. Ich glaube, da könnten wir noch den Bogen zu Tradwise, die ja jetzt sehr populär waren und sind, schlagen. Aber da haben wir auch wieder dieses Wort transgressiv, also wie auch dieses Filmfestival, das Peter Thiel dort finanziert hat, beschrieben wurde in der Presse. Dieses immer so ein bisschen anti und dagegen sein, ne? Aber da haben wir jetzt so quasi so eine erste Definition oder eine erste Beschreibung der Szene. Und jetzt kommen wir in diesem Artikel in der FAZ von Frauke Steffens quasi zum Knackpunkt. Jung, shoot.
Wieder ein Loft, diesmal in Manhattan. Elegant und selbst für New Yorker Verhältnisse riesig. Floor Through heißt das hier, vom Hinterteil zum Vorderfenster. So residiert die Praxis Society, eines dieser Startups, die beides haben. Rechte Verbindung und eine Affinität zur Times Square Szene. In den Ecken sind großzügige Büros abgetrennt, in der Mitte ein Raum wie ein Ballsaal, Bücherregale, Sofas. Junge Menschen stehen an einem Tisch mit Wein, Käse und Bier. Die Happy Hour veranstaltet das Team der Praxis Society jede Woche gratis. Man wirbt für ein Projekt, das weltfremd klingt, aber immer mehr Investoren anzieht. Eine neue Stadt auf extraterritorialem Gebiet, am besten am Mittelmeer. Menschen, die nach Schönheit und Wahrheit suchten, wolle man anziehen, heißt es. Die meisten männlichen Mitglieder träumen von einer neuen Gesellschaft, eigenen Schulen, ja auch Gefängnissen, sagt einer, der nicht zitiert werden will. Die Demokratie in dieser neuen Welt werde nicht aussehen, wie wir sie kennen. Und schlechte Leute werde man heraushalten. Solche Ideen liest man auch auf der Website von Praxis. Investoren wie Bedrock Capital steuern Millionen Dollar bei.
OpenAI-Gründer Sam Altman ist ebenso dabei wie Peter Thiel, der einmal schrieb, dass er Demokratie und Freiheit nicht mehr für vereinbar halte. Viele Praxis-Mitglieder sind Absolventen des Thiel-Stipendiums, mit dem der Milliardär eine neue Elite bilden möchte. Neoreaktionär Curtis Jarvin sei ein Förderer des Projekts, kann man in dem Loft in Manhattan hören.
Also da sind wir, diese neue Elite, Loft in Manhattan, Peter Thiel und Co., die da Millionen reinbuttern quasi, um dann Einfluss zu
machen. Man kriegt einen sehr guten Eindruck davon, wie der Vibe, die Stimmung in diesem Apartment ist, was da für Leute sind, die sich
dabei... Riesig, Sofa weint, ne?
Sofas und Leute, die kein Problem damit haben, Demokratie als etwas zu framen, was gegen Freiheit steht.
Ja, total. Und jetzt kommen wir noch im selben Artikel zum Sovereign House, das Christopher Rufo in seinem Tweet, den ich vorhin zitiert habe, erwähnt hat.
Geld der Tech-Millionäre soll auch im Sovereign House stecken. Das vierstöckige Apartmentgebäude liegt neben den Bars des Times Square und will den Szenegängern ein neues Zuhause bieten. Hier gibt es Partys und Lesungen. Investor Nick Allen beherbergte schon Treffen von Praxis und Urbit, ein weiteres Startup des Antidemokraten Curtis Jarvin. Rechte Kreise fühlen sich wohl. Auch die Organisation New Founding, die die Demokratie durch einen autoritären Staat ersetzen will, traf sich im Sovereign House. Praxis und Urbit gehören inzwischen auch mit eigenen Medien fest zur Downtown-Szene. Urbit rief ein Magazin für Literaturkritik ins Leben, das Mars Review of Books, wo auch Regisseur Matthew Gaster schreibt. Honor Levy, von der hatten wir es gerade, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der Times Square-Szene, sagte kürzlich, Urbit sei das Beste, was ihr je passiert sei. Und Praxis produziert einen Podcast namens The Frontier. Dort kann man dann hören, wie der Eugeniker und selbsternannte Pronatalist Malcolm Collins versichert, eines Tages werde man die Gene seiner Kinder auswählen können.
Also wie gesagt, die Namen sind im Detail nicht so relevant, aber man kriegt da ja schon ein sehr gutes Gefühl. So, da sind ganz viele neue Produkte, Magazin, Podcast, Schlag mich tot. Und die ganzen Leute nehmen das einfach an und denen ist es scheißegal, wer das finanziert oder was da für eine Ideologie dahinter steckt.
Und ich glaube, um da einmal kurz reinzugehen, ich glaube, das zeigt sehr, sehr gut, dass rechte und libertäre Kräfte was verstanden haben, was progressive, wohlhabende Menschen noch nicht verstanden haben, dass man, indem man solche Sachen finanziert, die mutmaßlich irgendwie irrelevant wirken im ersten Moment, aber da massiv Geld raufwirft, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die werden damit erfolgreich, beeinflussen damit das Meinungsbild und auf einmal hat so jemand wie Peter Thiel wahnsinnig viel kulturelles Kapital.
Ja, angehäuft. Ja, genau, total. Mein Punkt ist ja genau das, dass irgendwie dieser ganze Vibe der Szene, weil jetzt nicht unbedingt alle für diese rechten Startups arbeiten oder alle da problematisch sind, aber dadurch, dass das viele tun und die sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, dann sieht man halt schon dieses, was du gerade geschildert hast, wie problematisch das ist, dass diese Strippen von den Rechtsaußenmännern gezogen werden mit dieser krassen Ideologie. Ich glaube, das Problem ist, dass viele von diesen Times Square-Leuten, also die Künstlerinnen, selbsterklärten Künstlerinnen, die Micro-Celebrities, Influencerinnen, dass denen teilweise egal ist und teilweise feiern sie das auch. Und damit sind wir halt wieder, wo wir am Anfang des Podcasts waren, nämlich bei der Trump-Wahl oder zumindest bei der politischen Einstellung, die einige von seinen WählerInnen betrifft. Und natürlich sind die Gründe, warum es Trump gewonnen hat und nicht Harris, sind vielfältig. Die wurden auch schon viel diskutiert. Das müssen wir jetzt hier nicht tun. Aber ich glaube, dieses Mindset von der Times Square-Szene oder von diesen jungen Hipstern, also Hipster auch nicht alle, ne, aber von dieser jungen intellektuellen Nachwuchsszene, denen ist es halt einfach teilweise zumindest scheißegal, solange es ihnen selbst zum Vorteil ist. Und irgendwie alles, was so random, die so Anti-Establishment ist, ist gut. Und wenn man dann die Gunst von einem Milliardär wie Peter Thiel hat, wen kümmert dann seine Politik? So würde ich das einfach mal zusammenfassen. Und was ich noch ganz spannend finde, wir hören jetzt noch einen weiteren Namen, sorry dafür. Wir sind wieder beim FAZ-Artikel und da hören wir von Mike Crumpler. Der hatte selbst einen Substack-Newsletter, in dem er sich basically nur über die Times Square-Szene damit auseinandergesetzt hat. Also auch so irre lange Texte immer. Und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, bla bla bla. Wenn ich das richtig verstehe, ist ein Problem bei ihm, dass er das eigentlich, diese Szene aus so einer linken Perspektive sehr kritisch, also von außen quasi beleuchtet hat. Er hat auch die Szene teilweise auch als faschistisch bezeichnet. Aber mit der Zeit, allein dadurch, dass er so oft darüber geschrieben hat und so oft da abhing, hat er irgendwie halt ein bisschen selbst dazu gehört. Und naja, und Frauke Steffens hat ihn interviewt für diesen FAZ-Artikel.
Mike Crumpler glaubt, dass all diese antidemokratischen Akteure bewusst in die Downtown-Szene strömen, weil sie sich Einfluss, Coolness, Legitimation erhofft. Times Square sieht er als Spielwiese weißer Privilegierter, die sich zunehmend vor den rechten Karren spannen ließen. Deswegen seien Aktionen wie Konfrontationen bei Lesungen wichtig und müssten häufiger werden. Nur dadurch könne sich die Szene glaubhaft gegen rechts positionieren, wenn sie das denn wolle.
Also, ne, wie gesagt, im Detail nicht so wichtig, aber da sieht man auch schon wieder, wie diese Spielwiese weißer Privilegierter, die sich vor den rechten Karren spannen lassen, ist, glaube ich, eine sehr angemessene oder sehr treffende Einschätzung dieser Szene. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Zitat aus dem Artikel von Frauke Steffens, und da wird nämlich der Bogen von Dime Square über Peter Thiel zu J.D. Vance geschlagen.
Es ist ein weiter Weg von der Langeweile, die Matthew Gester und andere beschreiben, zu Curtis Jarvins Führerkult und Anna Katchians unverhülltem Rassismus. Doch was, wenn man sich mit der vielbeklagten Moral auch die Empathie abtrainiert? Während Kleins Berühmtheiten wie Nekrasova und Katchian von Red Scare vor allem einen Weg gefunden haben, Ressentiments zu monetarisieren, finanzieren Peter Thiel und andere Investoren Leute mit tatsächlicher politischer Macht, zum Beispiel den republikanischen Senator J.D. Vance aus Ohio. Beide, die Podcasterinnen im Kleinen und die Milliardäre im Großen, führen gerade vor, wie rechte Anschauungen kulturell Einfluss gewinnen, cool werden können, nicht nur in Amerika. Die jungen Kreativen der Dime Square-Szene sind vielleicht nicht rechter als anderswo. Doch wer auch immer die Hoffnung hegte, hier ein neurechtes Projekt voranzutreiben, der würde nicht gut auskommen ohne ihre Jugend, ihr Talent, ihre Coolness und ihre angebliche Politikferne.
Aufgrund dieser angeblichen Politikferne lassen die Dime Square-Leute halt zu, dass Ultrarechte diesen Einfluss haben. Und ich glaube, die Überschneidung von Dime Square und von diesen neuen Rechten ist dieses Beschwören, was wir gerade schon gesagt haben, dieser vermeintlich linken, alles kontrollierenden Elite. Natürlich ist Dime Square schon eine Hypernische, wenn man so sagen will, aber doch groß genug eben für diese unzähligen Artikel in den größten Publikationen in den USA und international. Und so nischig ist die Szene halt dann doch nicht, wenn Peter Thiel da rumfuhrwerkt. Und ich will jetzt auch keine straighte Linie jetzt zur US-Wahl ziehen, aber ich glaube, also allein, weil es der Dime Square-Szene viel zu viel Bedeutung verleihen würde. Aber ich glaube schon, dass man da einiges erkennen kann daran, wie junge, gerade junge oder vermeintlich Intellektuelle und KünstlerInnen sich inzwischen geben. Weil früher war es ja irgendwie immer so cool, quasi links zu sein. Und das war der Anti-Mainstream. Und der ist jetzt halt super rechts geworden, diese unzufriedene nihilistische Einstellung, die es jetzt einfach gibt. Und ich habe noch ein Zitat aus dem New Statesman, einem Artikel, wo die quasi linke Brooklyn-Hipster-Szene mit der reaktionären Downtown-Manhattan-Hipster-Szene verglichen wird. Der Text ist aus dem Jahr 22, aber der ist gerade mit Hinblick auf die Wahl auch interessant. Da heißt es nämlich, im kulturellen und intellektuellen Leben der USA gibt New York City den Ton an. Als Hauptumschlagplatz für die Medien des Landes und häufiger Urheber von Trends, die die US-Gesellschaft durchdringen, ist das, was heute in der New Yorker Szene in ist, oft von zentraler Bedeutung für die amerikanische Kultur von morgen. Und auch die Politik ist, wie die US-Konservativen nicht müde werden zu betonen, oft der Kultur nachgelagert. Und da sind wir wieder bei Times Square, Peter Thiel und der US-Wahl.
Wobei ich sagen muss, dass diese Abgrenzung von Brooklyn zu dieser Manhattan-Szene auch nur bedingt funktioniert. Es gibt einen ganz, ganz tollen Essay von Emily Witt, der im New Yorker erschienen ist. Das ist eine New Yorker Journalistin und der heißt The Last Rave. Und da beschreibt sie quasi die Veränderung ihres Freundes, also ihres Partners, von einem linken, offenen Brooklyn-Hipster zu einem neurechten Incel und wie das über die Rave-Szene und was das mit der Pandemie zu tun hat, wie diese Pandemie diese Szene beeinflusst hat.
Also einfach, weil die Rave-Szene sich trotzdem weiterhin getroffen hat, nur halt dann quasi im Underground.
Ja, so. Und auch diese, und teilweise war es ja auch nicht möglich und die Rave-Szene hat sich nicht komplett, es war jetzt nicht, dass die illegale Partys noch und nöcher gemacht haben, sondern eher, was hat diese anderthalb Jahre, wo wirklich wenig ging, mit den Menschen gemacht, als sie dann wieder rauskommen und wie haben sie ihre sozialen Fähigkeiten so ein bisschen verloren. Und Emily Witt hat jetzt auch ein Buch geschrieben, das ich noch nicht gelesen habe, Health and Safety heißt es, das ist so das erste Millennial-Corona-Brooklyn-Memoir, das ich auf jeden Fall noch lesen werde, weil sie eine ganz, ganz tolle Autorin ist. Und das ist so ein bisschen, dass es nicht nur diese Manhattan ist, sondern dass man das in all diesen, glaube ich, linken Hipsterkreisen beobachten kann, diese Tendenz, dass es da so eine Flanke nach rechts offen gibt.
Wobei Peter Thiel nicht überall mitmischt, ne? Aber der nutzt es dann halt einfach so.
Genau, also man sieht, was passiert, wenn die mit Geld ausgestattet werden, von Leuten instrumentalisiert werden. Aber ich glaube, diese Tendenz, dass da während Corona sich was in dieser linken kulturellen Szene irgendwie auch verändert hat, das ist, könnte man nochmal eine ganze Folge drüber machen. Aber die Dime Square-Szene ist ja im Prinzip schon wieder vorbei. Also die großen Tage zumindest war ja die 2021, 2022 quasi die erste Post-Corona- Phase, als wieder Dinge möglich waren. Was glaubst du, wie sich diese Szene selbst bewerten würde, also wenn man die Leute fragt, was würden die sagen im
Nachhinein? Ja, also da gibt es in der Tat auch einen ganz interessanten Artikel. Wir haben gerade von Matthew Gester kurz schon in dem Frauke Steffens Artikel gehört. Der hat ein Theaterstück, das wunderbar selbstreferenziell Dime Square heißt, geschrieben und ist dann auch eben wegen der Pandemie teilweise immer so in so Lofts gegangen. Es war so semi-offen, semi-privat. Teilweise auch zu Hause bei dem Autor Joshua Cohen und so, also das ging auch schon wirklich raus über diese Dime Square Szene, raus in den normalen Mainstream, kulturellen Mainstream. Und der schreibt in einem neuen Magazin, das Compact heißt, das hat nichts mit dem gleichnamigen deutschen Magazin zu tun, das ja super rechts ist, das ist wie alles die positionieren sich wie quasi alles in dieser Folge irgendwie so quasi links-rechts zugleich. Naja, auf jeden Fall in diesem neuen Magazin hat er im Oktober 2023 sehr gestelzt, hatte in so einen Artikel sehr lang darüber geschrieben über Dime Square. Und ich schicke dir mal 3 Ausschnitte zu, die sind jetzt so ein bisschen mit DeepL übersetzt, aber ihr müsst da jetzt durch.
Leider haben die ideologische Gischt und die echte, offene Verrücktheit vom Pandemie-Ära-Downtown trotz der frühen Versprechen keine neue, robustere Art von liberaler Kultur hervorgebracht, die sich auf unzensierte Konversation und ideologische Hybridisierung konzentriert. Das bedeutet nicht, dass die Innenstadt jetzt ein faschistisches Epizentrum ist. Diese Art von Behauptungen sind ein Ablenkungsmanöver. Vielmehr ist sie zum Schauplatz einer neuen, hyperironisierten Form des Nihilismus geworden. Nichts ist von Bedeutung, außer dem Versprechen von Viralität, Schlagkraft und Mikroruhm und dem anschließenden Dopaminkick. Die Tendenz der Downtown-Szene, Sündenbock- und Demütigungsrituale zu praktizieren und gleichzeitig sensationslüsterne und tabubrechende politische Forderungen zu erheben und zu monetarisieren, erlaubt es uns zu sehen, was in unsichtbarer ideologischer Tinte geschrieben steht, was in die Logik unserer eigenen Zivilisation eingeschrieben ist. Moralische Gefühllosigkeit und Apathie gegenüber der Zufügung von Schmerz. Ich werde noch weitergehen. Die mimetische Gewalt des Downtown-Diskurses, die Denunziation, die Trollings, die Doxings, die terroristischen Drohungen, die sich in der Art und Weise manifestiert, wie die Menschen miteinander und immer öfter auch übereinander sprechen, lässt reale politische Konflikte in der Zukunft erahnen.
Ich sag ja, es ist sehr gestelzt, wie er schreibt. Aber ich finde es schon ganz interessant, weil, wie gesagt, es ist von Oktober 2023, also es ist ein gutes Jahr her. Und es ist ja durchaus schon prophetisch, wenn er da sagt, die realen politischen Konflikte der Zukunft können sich erahnen lassen. Ich finde, es klingt bei ihm halt so ein bisschen eine Art von Reue durch, aber es ist auch gleichzeitig so ein Rausziehen aus der Verantwortung. Also es wirkt so, wie man in der Soziologie sagt, als wäre ein teilnehmender Beobachter gewesen. Und das ist halt Bullshit, weil wie gesagt, er hat ein Theaterstück geschrieben, das Dime Square heißt. Er ist einfach einer der integralen Typen von dieser Szene. Und in dem von mir eben schon erwähnten Artikel aus dem New Statesman heißt es über Matthew Gester dann übrigens und Geld von Peter Thiel annehmen. In seinem Stück nicht, aber für diejenigen, die es tun, gilt, für mich haben sie nichts anderes getan als jemand, der Geld von Hedgefonds bekommt, sagt Gerster. Also da sind wir wieder bei der Moral oder nicht vorhandenen.
Und ich glaube, wo dieses Ganze in der Realität und vor allen Dingen in dieser Trump-Wahl jetzt 2024, die sich, glaube ich, grundlegend von der Wahl 2016 unterscheidet, wo sich das zusammenkommt, ist, dass wir sowieso eine Verschiebung der kompletten öffentlichen Wahrnehmung bemerken. Und da will ich noch kurz ein bisschen ausholen, weil das so super gut hier reinpasst. Mhm. Wir haben bis 2020, bis zur Pandemie, bis zur Wahl von Joe Biden, konnte man sehr genau vorhersagen, wie die US-Amerikaner in die wirtschaftliche Situation des Landes wahrnehmen. Mhm. Das heißt, anhand von makroökonomischen Daten, der Inflation, der Arbeitslosigkeit, des Wirtschaftswachstums, konnte man sehr genau prognostizieren, wie glauben die US-Amerikaner, dass es der Wirtschaft in ihrem Land geht. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir konnten vorhersehen, was die Mehrheit der Leute wohl denkt. Und das hat sich 2020 verschoben. Wir können nicht mehr prognostizieren und erklären, warum die Leute inzwischen die Wirtschaft so deutlich schlechter wahrnehmen, als sie an ihren Kennzahlen gemessen ist.
Also das heißt, bis 2020 war die Einschätzung mehr oder weniger realistisch?
Also zumindest konnten wir erklären, woher sie kommt. Wir konnten sagen, okay, innerhalb in Krisen zum Beispiel nehmen die Menschen die Wirtschaft schlechter wahr, als sie tatsächlich ist. Mhm. Die Menschen finden Inflation schlechter als Arbeitslosigkeit. Das konnte man alles damit erklären.
Ja.
Und dieser Zusammenhang von dem, was wir erklären können und dem, was die Menschen tatsächlich denken, der ist verschwunden. Ich verlinke euch hier nochmal einen Artikel aus dem Economist aus dem September 2023 schon. Das heißt, die US-Wirtschaft ist deutlich, deutlich stabiler oder deutlich besser, als die Menschen glauben,
als dass sie wahrgenommen ist. Wird.
Ja. Genau. Und man kann, es können natürlich zwei Gründe haben. Einmal kann es natürlich sein, dass wir unsere makroökonomischen Daten nicht mehr so gut sind, dass wir damit nicht mehr das abbilden, was die Menschen tatsächlich erleben. Dafür gibt es aber relativ wenig Indizien. Also es ist natürlich so, dass Inflation, Menschen hassen Inflation und Inflation ist, killt jede politische Bewegung. Das ist einfach so. Trotzdem reicht das alleine als Erklärung nicht. Und ich glaube, die andere Erklärung ist, dass sich das Narrativ in der öffentlichen Wahrnehmung so krass verschoben hat. Das liegt unter anderem an den Mechanismen, die wir jetzt hier sehr ausführlich besprochen haben, die im Dime Square. Das ist ja eine Mikroszene, die so einen recht enorm großen Einfluss hat. Und wenn man sich anguckt, wie stark auch selbst New York City Richtung Trump geschiftet ist.
Ja, ja, voll.
Das ist natürlich, haben die Demokraten eine Haushoch gewonnen, aber die Veränderung ist ja da.
Und ja, ich kann dazu sagen, dass eigentlich, man hat es so ein bisschen aufgeschlüsselt für jede Nachbarschaft, also Nachbarschaft nicht im Sinne von Viertel, sondern wirklich Blöcke. Fast alle sind, auch wenn sie am Ende Harris gewählt haben, fast alle sind trotzdem tendenziell im Vergleich zu 2020 stärker zu Trump tendiert. Ja.
Und ich glaube, das hängt natürlich auch mit der Politik der Demokraten zusammen und so weiter und so fort.
Es gibt viele. Tausend.
Aber ich glaube, der Entscheidendste ist tatsächlich, dass wir so ein Schiff der öffentlichen Wahrnehmung und dass wir vor allen Dingen eine öffentliche Wahrnehmung haben, die durch so neurechte Narrative geprägt wird, dass die bestimmen die Erzählung des Landes. Und die werden in den nächsten 4 Jahren, die Erzählung des Landes wird völlig anders aussehen als jetzt. Und egal, ob sich es ökonomisch verbessert oder nicht, bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschen in den USA die Situation als besser wahrnehmen werden als heute. Und ich glaube, das sind diese Mechanismen, die du so schön beschrieben hast.
Also ich fasse zusammen, dass die Dime Square-Szene besteht quasi so aus einer Gruppe Weißer, ein bisschen in Anführungszeichen, aber
schon.
Von den einen, die Einfluss haben schon oder die, auf die Einfluss auch geübt wird, schon weiße, junge, reiche, tendenziell rechte, vor allem libertäre Mikro-Celebrities, die dann Kohle von Milliardären wie Peter Thiel und Co. annehmen und kein Problem haben, sich somit an Rechtsaußen zu verkaufen. Und deswegen, jetzt sind wir wieder bei der US-Wahl, spätestens mit Peter Thiel als einer der finanzstärksten Supporter von Trumps und J.D. Vance, wird das halt ultra problematisch.
Das klingt alles sehr niederschlagend. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in New York sind und es ist ein schöner, sonniger Nachmittag und wir laufen durch Chinatown und kommen an der Dime Square-Ecke raus.
Yes.
Kann ich da guten Gewissens ein Bierchen trinken oder?
Also ehrlich gesagt, ich glaube ja, ich sag mal unbedingt sogar, selbst mit diesem Wissen, das wir jetzt alle haben, weil zum einen, was wir gerade schon so am Rande festgehalten haben, die Heyday-Szene des Dime Squares ist vorbei, das heißt, die ganzen Leute hängen da, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich ab und es ist auch nicht jeder, der da in der Bar ist oder arbeitet, ist deswegen rechts oder gehört zu dieser Szene irgendwie auch nur annähernd, deswegen kann man da, finde ich, guten Gewissens hingehen, man sollte halt vielleicht im Hinterkopf haben, was das für eine Geschichte hat. Was ich eigentlich auch noch, was wir nur ganz am Anfang kurz angeschnitten haben, ist, dass diese Hypergentrifizierung von dieser kleinen Kreuzung, die eigentlich zu Chinatown gehört, die natürlich auch wieder da eine Verdrängung beinhaltet, dass man das vielleicht eher noch im Hinterkopf haben sollte. Aber ja, deswegen, ich finde so Bierchen vor Ort ja, aber diese ganzen Kulturprodukte, die sich aus der Szene entwickelt haben oder die im weitesten Sinne dazugehören, die sollte man mit Vorsicht genießen oder am besten auch einfach gar nicht.
Ich fasse zusammen, Bier ja, Kultur nein. Und zum Abschluss gibt es wie immer 2 Empfehlungen von Easy und mir in TMI, unserer Lieblingskategorie, wie wir sie gecoint haben. Und ich habe mich dieses Jahr so viel mit der Geschichte Algeriens auseinandergesetzt wie noch nie. Und viele werden sagen, hä, warum Algerien? Ich finde, Algerien ist ein ganz faszinierender Fall, der uns ganz viel über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen erzählen kann, über die kolonialen Strukturen und wie die bis heute nachwirken. Und deswegen möchte ich euch einen Podcast vom Deutschlandfunk Kultur empfehlen, und zwar Die lange Nacht über Algerien, Glanz und Elend einer kolonialen Befreiung von Klaus Leggewie. Und darin wird quasi die Geschichte von Algerien seit der französischen Kolonialzeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, bis heute erzählt. Es wird darüber gesprochen, über den Unabhängigkeitskrieg von Algerien gegen Frankreich in den 60er Jahren. Es geht um das Schwarze Jahrzehnt, den Bürgerkrieg in Algerien in den 90er Jahren, als man schon unabhängig war. Und es geht um die Frage, warum hat der arabische Frühling eigentlich so einen großen Bogen um Algerien gemacht? Und ganz, ganz toller Podcast. Es geht auch viel um Musik, es geht um Fußball, es geht um Literatur und gibt einen sehr guten Eindruck davon, warum dieses Land so wichtig ist, warum dieses Land so faszinierend ist und so toll ist. Und ja, Lange Nacht über Algerien im Deutschlandfunk Kultur ist meine Empfehlung für euch.
Meine Empfehlung ist die Serie Say Nothing, die jetzt auf Disney Plus läuft. Das ist eine fiktionalisierte Serie von einem Sachbuch, und zwar von Patrick Redden Keefe, der ist ein super toller Journalist. Und es geht um die sogenannten Troubles, also den Nordirland-Konflikt. Sowohl in der Serie als auch im Buch wird es anhand von den Perspektiven einiger IRA-Mitglieder und IRA-Opfer erzählt. Und es ist halt super intens einfach. Es ist ganz toll gecastet, die SchauspielerInnen bis dato alle unbekannt sind wirklich ganz, ganz toll. Man kriegt einfach einen guten Einblick, was das bedeutet hat für Irland, für Nordirland. Und am Ende kommt immer der Hinweis, dass Gerry Adams abgestritten habe, mit der IRA zu tun zu haben. Und Gerry Adams ist so quasi so einer der führenden Politiker von Sinn Féin und der auch in den 90ern an dem Friedensabkommen beteiligt war und sich so selbst so ein bisschen so als der Friedensheld geriert. Und es ist halt irgendwie super funny, quasi es wirkt wie ein Running Gag, wenn man am Ende von den Folgen immer diesen Hinweis bekommt, weil in der Serie eigentlich ziemlich klar gezeigt wird, was für ein krasser Strippenzieher Gerry Adams bei der IRA war. Und das ist noch so ein bisschen mein kleiner Witz am Ende gewesen, aber sonst wirklich ganz, ganz tolle Serie, unbedingt zu empfehlen.
So kurz ist es am Ende dann doch nicht geworden.
Naja, egal.
Aber wir sind wieder da und...
Bewertet uns, empfiehlt uns weiter, hört uns vollständig.
Was auch gerne immer. Auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, damit können wir leben.
Nein, halbe Geschwindigkeit. Tschüss.
Tschüss.